Wir haben heute den Sonntag Estu Mihi, das ist lateinisch, kommt aus der Psalmbitte, aus Psalm 31, sei mir ein starker Fels. Fels ist in der Bibel das, was feststeht, wo man sicher ist, wo man vielleicht da oben auf einer Festung geschützt ist, sodass die Nöte von unten einen nicht erreichen können. Solche Zufluchtsorte, solche Festungen braucht man. Eigentlich steht da, sei mir ein Fels der Zuflucht, der Festung. Die Bitte ist an Gott gerichtet. Die Frage ist ja, was ist so unser Fels? Was ist für uns das, was feststeht, woran wir uns halten, wo wir uns sicher fühlen, geschützt? Das sind oft so bestimmte Verhältnisse. Und wenn die dann durcheinander geraten, wie etwa jetzt durch das in der Ukraine, dann sind wir auch durcheinander. Ganz logisch. Umso berechtigter und wichtiger diese Bitte, sei du mir ein starker Fels, der feststeht, wo ich geschützt bin. Du, Gott, bist der, der feststeht, nicht alles andere, Himmel und Erde vergehen, du bleibst. Und dazu dieser Wochenspruch. Jesus sagt seinen Jüngern, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Die Jünger haben auf dem Weg nach Jerusalem und dann dort alles verloren, woran sie sich gehalten haben, was für sie feststand. Alles. Jesus wurde gekreuzigt. Und sie haben etwas ganz Neues gewonnen, den Glauben an den Auferstandenen. Es wurde tatsächlich alles erfüllt, was geschrieben steht, und das wird auch in unserer Zeit so sein, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Daran können wir und müssen wir uns halten. Ich möchte gern beten. Gott, unser Vater im Himmel, du bist der einzige Fels, der bleibt, der steht bis in Ewigkeit, bei dem wir geborgen sein können, jetzt und in Ewigkeit und für immer. Sei du unser starker Fels, dieser Fels der Zuflucht. Es gibt Dinge, die ins Wanken kommen, wir auch, aber du bist der Fels. Und so rede du zu uns, gründe uns auf dich und dein Wort, dass auch wir feststehen können. Amen. Das Wort, das für heute vorgesehen ist, steht im Markus-Evangelium Kapitel 8, ab Vers 31. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren, eigentlich ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus, tadelte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Ihr Lieben, der Abschnitt, den wir gehört haben eben, der bildet die Mitte des Markus-Evangeliums. Die Mitte des Evangeliums, wenn man Kapitel und Verse abzählt, und die Mitte des Evangeliums, wenn man es inhaltlich zusammenfassen will. Es gibt eine Mitte des Evangeliums und es gibt Dinge mehr am Rand. Und nicht wenige Probleme der Christen und der Kirchen haben ihre Wurzel darin, dass wir Rand und Mitte verwechseln. Wir verlagern gerne Randgebiete der Bibel in die Mitte und die Mitte verlieren wir viel zu schnell aus dem Blick. Umgekehrt, wenn die Mitte klar ist, dann wird anderes ebenfalls schnell klar. Probleme, Nöte und Streitfragen sollten wir also von der Mitte her lösen. Und die Mitte ist das Kreuz. Das Kreuz vereinigt die Vertikale, die Senkrechte mit der Horizontalen, mit der Waagerechten. Bei der Vertikalen, der Senkrechten, da geht es um das, was Jesus tat und tut. Er hat die Verbindung zwischen oben und unten, zwischen Gott und Mensch hergestellt. Er ist diese Verbindung. Und bei der Horizontale geht es um das, was unsere Sache ist, was wir zu klären haben, wofür wir als Menschen verantwortlich sind. Das Kreuz hat 4 Enden, unten und oben und rechts und links. Und so sind es auch 4 Themen, die uns heute im Zusammenhang mit dem Kreuz beschäftigen sollten oder werden. Unten und oben, da geht es einmal um das Fundament und dann um das Ziel. Und rechts und links, da geht es um unser Denken, durchkreuztes Denken und Leben in der Kreuzesnachfolge. Fangen wir bei dem Grundlegenden an, also beim Fundament. Das Kreuz von Jesus, sein Tod für uns. Das ist das Fundament. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Warum musste Jesus leiden? Das hängt mit der Frage des Leides zusammen. Worunter leiden wir oder worunter können wir leiden? Ich denke, es gibt 2 Arten von Leid, auch wenn die sich nicht so ganz sauber trennen lassen. Einmal Leid aus äußeren Ursachen heraus, also Naturkatastrophen etwa, oder Krankheit, Tod. Und Leid aus inneren Ursachen heraus. Diese Leiden haben etwas mit menschlichem Versagen und menschlicher Schuld zu tun. Zum Beispiel Ungerechtigkeiten, Streit, Kriege, menschlich verschuldete Armut und so weiter. Alle Leiden lassen sich mehr oder weniger in diese beiden Kategorien, sage ich mal, einordnen. Leiden, die eher objektiv begründet sind, die kommen von außen auf uns zu. Und Leiden, die eher subjektiv begründet sind, die werden von uns selber oder von anderen durchaus willentlich auch verursacht. Und mit beiden Arten von Leid haben wir zu tun? Jeder von uns, jede von uns, damit müssen wir umgehen. Und solange wir leben, versuchen wir, Leid zu verhindern und zu bekämpfen. Das ist auch richtig. Gegen Naturkatastrophen und deren Folgen kämpfen wir mit äußeren Maßnahmen. Gegen Krankheit und Tod kämpfen wir mit medizinischen Maßnahmen. Gegen Ungerechtigkeiten, Streit, Krieg kämpfen wir etwa mit gesetzlichen Mitteln oder sonstigen Maßnahmen oder wir führen Verhandlungen, so etwas. Und das alles ist notwendig und das alles ist gut und unverzichtbar. Keine Frage. Aber es ist sozusagen Unkrautbekämpfung über dem Boden. Über dem Boden. Aber all dieses Leid hat eine unsichtbare Wurzel. Und das ist die Trennung von Gott. Ursprünglich gab es all diese Dinge nicht, lesen wir in der Bibel. Sie sind nicht Gottes ursprünglicher und letzter und eigentlicher Wille. Und deshalb kam Jesus. Er kam, um das Leid an der Wurzel zu bekämpfen. Er befahl dem lebensbedrohlichen Sturm zu schweigen. Er heilte Kranke. Er weckte Tote auf. Er befreite von Bindungen. Er vergab Schuld. Er hat alle Formen und Ursachen von Leid von der Wurzel her in der Kraft Gottes bekämpft. Und dazu gehört nun vor allem, dass er ans Kreuz gehen musste. Er musste das Leid und dessen Ursache, die Gottestrennung, die Sünde, auf sich nehmen, um sie endgültig besiegen zu können. Also Jesus besiegte das Leid nicht, indem er ihm ausgewichen ist, und indem er es nur bei anderen bekämpft hat, sondern indem er es auf sich nahm. Leuchtet uns das ein? Einem Petrus leuchtete es nicht ein. Und so kommen wir zum nächsten Punkt, das Kreuz für unsere Gesinnung. Durchkreuztes Denken. Kranke heilen, Gutes tun und so weiter. Da war auch Petrus voll dabei. Das war seins, ja. Und auch wir sind da voll dabei. Gutes tun, Leid bekämpfen, den Nächsten lieben, Frieden stiften. Das ist christlich. Ja, ja. Aber das Eigentliche ist das Kreuz. Ohne das Kreuz geht es dem Leid nicht an die Wurzel. Und ohne das Kreuz bringt aller Kampf gegen das Leid keine bleibende Frucht. Keine bleibende Frucht. Die Wurzel allen Leides ist die Trennung von Gott. Und das Ziel unseres Lebens ist die Vereinigung mit Gott. Nehmen wir beides weg, Wurzel und Frucht, dann haben wir das Gegenteil vom Christentum. Und das ist Humanismus. Geh weg, hinter mich, Satan, sagt Jesus wörtlich, denn du denkst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, was human, was humanistisch ist. Der Humanismus sieht nur das Irdische und er macht den Menschen zum Maßstab. Der biblische Glaube sieht auch das Überirdische und er erkennt Gott als Maßstab für alles an. Das Grundübel ist die abgrundtiefe Trennung des Menschen von Gott und das Ergebnis davon ist die Hölle. Und die Grundlösung ist die ewige Erlösung des Menschen durch Jesus und das Ergebnis davon ist der Himmel. Es nützt nichts, hier alles gut zu haben, gut zu machen, Leben zu erhalten, die ganze Welt zu gewinnen und am Ende die Seele zu verlieren, das eigentliche und ewige Leben, sich selber einzubüßen, sagt Jesus. Die Mitte muss stimmen, die Mitte muss stimmen. Die Wurzel des Leides und die Frucht der Erlösung muss bedacht werden. Und dafür musste Jesus ans Kreuz. Und deshalb bist du und ich ohne den gekreuzigten Jesus verloren. Und wenn wir noch so gut wären und wenn wir noch so viel Gutes täten, selbst wenn wir Petrus heißen würden. Das Kreuz ist die Mitte und die Mitte muss stimmen. Am Kreuz hat Jesus Himmel und Erde, Gott und Mensch miteinander versöhnt und dort hat er die Brücke zwischen beiden geschlagen. Davon spricht die Senkrechte des Kreuzes. Und das hat nun Auswirkungen auf die Waagerechte, auf unser Leben als Menschen und das heißt zunächst einmal auf unser Denken. Denn was wir leben, beginnt immer mit dem, was wir denken. Das Kreuz durchkreuzt unser natürliches Denken. Das Wort Gottes und besonders das Wort vom Kreuz scheidet Seele und Geist. Das war Thema letzten Sonntag. Das heißt, es streicht das wohlwollende menschliche Denken eines Petrus durch und entlarvt es als satanisch. Geh weg, hinter mich, Satan! Schärfer kann Jesus gar nicht reden. Petrus wird hier zum Versucher für Jesus. Und die schlimmste Versuchung ist nicht die, wenn uns jemand zum Bösen verführen will. Die schlimmste Versuchung kommt im Gewand des Guten. Jemand rät oder verspricht uns Gutes, aber am Willen Gottes vorbei. Ich sage es noch einmal, die schlimmste oder gefährlichste Versuchung ist die, jemand rät oder verspricht uns Gutes, aber am Willen Gottes vorbei. Und der größte Irrtum ist es, dem Ich nachzufolgen statt Jesus Christus. ICH, Ich oder JCH, Jesus Christus. Das I und das J sind sich ziemlich ähnlich. Und doch ist da ein himmelweiter Unterschied. Der Zeitgeist, der die Selbstverwirklichung propagiert, ist das Gegenteil vom Heiligen Geist, der sozusagen die Jesusverwirklichung bewirkt. Also der das Leben von Jesus Christus in uns und durch uns bewirkt und aktuell macht für uns und andere. Der Jesus am Kreuz durchkreuzt unser natürliches Denken radikal. Das heißt, von der Wurzel her und bis in die Wurzel hinein. Radikal hat was mit Wurzel zu tun. Radieschen sind die Wurzeln, ja? Radikal. Und wo das nicht geschieht, wo das Kreuz nicht unser natürliches Denken durchkreuzt und unser Denken erneuert, wo das Kreuz nicht in unserem Leben ist, in unserem Denken und Leben, dort haben wir es nicht mit dem biblischen Jesus am Kreuz zu tun, sondern mit einer Religion, die nur menschlich ist und denkt. Und Jesus selber sagt, das ist satanisch, das ist teuflisch. Petrus musste hier umkehren. Das heißt, hinter Jesus gehen, Jesus geh voran, nicht Herr, ich geh voran. Jesus will und muss führen und das fängt im Denken an. Wo sonst? Da geht es auch nicht an, dass wir Jesus oder Gott vorschreiben und vorschlagen, was er zu tun und zu lassen hat, wie das Petrus hier versucht hat. Umgekehrt. Er sagt uns, wo es lang geht. Umkehr ist angesagt. Kommen wir zum nächsten, das Kreuz für unser Leben, Kreuzes Nachfolge. Es gibt ein Missverständnis, das Jesus hier gleich noch mitbehandelt. Manche meinen, weil Jesus für mich gelitten hat, dann deshalb muss ich als Christ nicht mehr leiden. Und in gewisser Weise stimmt das. Wir müssen nicht mehr unter unserer Schuld leiden, zum Beispiel. Dafür hat Jesus alles bezahlt. Das kann sofort erledigt werden, sobald uns das bewusst wird. Sofort. Keiner muss mehr unter seiner Schuld leiden, unter dem, was er verkehrt gemacht hat oder schiefgegangen ist. Und es gibt am Kreuz auch Heilung für Krankheit. In seinen Wunden sind wir geheilt, sagt die Bibel. Das gilt geistlich in Bezug auf unsere Schuld, es gilt aber auch für die Seele und für den Körper mehr, als wir es oft erleben oder in Anspruch nehmen. Nicht alles davon wird im irdischen Leben schon sichtbar. Die endgültige Heilung empfangen wir erst in der Ewigkeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass Christen in mancher Beziehung mehr leiden, als Gott jetzt für sie will. Am Kreuz ist schon gelöst, womit wir uns noch rumplagen. Die andere Seite ist aber, wir haben die verständliche Tendenz, Leiden auszuweichen, die Gott für uns vorgesehen hat. Dem Jesus, der ans Kreuz ging, nachzufolgen, bedeutet, auch in unserem Leben wird es das Kreuz geben. Auch in unserem Leben wird es das Kreuz geben. Und er rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, da steht eigentlich, wer sein Leben retten will, wer das selber retten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Das steht auch wieder retten. Aber es wird von Gott her gerettet. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Was bedeutet es für uns, das Kreuz auf uns zu nehmen? Es ist ganz einfach, wenn jemand damals sein Kreuz trug, dann war er unterwegs zu seiner Hinrichtung. Das Kreuz tragen bedeutet die Zumutung, als Verbrecher angesehen und behandelt zu werden und vielleicht auch zu sterben. Die Welt, die Gott ablehnt, lehnt natürlich auch die ab, die mit Gott leben. Und die Welt, die Gott nicht haben will, fügt denen Leiden zu, die mit Gott leben. Das war bei Jesus so. Und das ist bei allen so, die Jesus nachfolgen. Das muss uns nicht wundern. Darauf müssen wir uns einstellen. Wo das fehlt, wo das ganz fehlt, sag nicht, dass wir ständig erleben müssen, aber wo das ganz fehlt, fehlt etwas von der Mitte des Christentums, nämlich das Kreuz. Das Kreuz war die größtmögliche Schande für einen Menschen damals. Und trotzdem müssen wir uns nicht schämen. Warum nicht? Das hängt mit dem letzten Punkt zusammen, der ist schon mehrfach angeklungen. Die Frucht und das Ziel des Kreuzes, die kommen in der Herrlichkeit. Wenn Jesus wiederkommt, möchte er uns gerne auszeichnen. Und alles, was wir um seinetwegen, seinetwillen leiden, lohnt sich mehr als alles Schöne, was wir hier sonst erleben können. Wir dürfen uns jetzt schon darüber darauf freuen. Am Ende wird die Freude unvorstellbar sein. Das Kreuz als Zeichen des Todes wurde zum Zeichen des Lebens. Jesus starb daran. Unsere Sünde starb daran, sagt die Bibel. Und noch mehr, unser alter Mensch starb daran. Und dafür steht etwas Neues auf. Einiges davon erleben wir hier schon und jetzt. Aber die volle Wirkung, die das hat, die ist jetzt noch gar nicht zu sehen. Das Entscheidende kommt noch. Jesus kommt. Er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln, sagt er. Und weil er das vor Augen hatte, deshalb konnte auch er all seine Leiden auf sich nehmen. Das war seine Perspektive noch in der Verhandlung vor der Kreuzigung. Und auch wir können den Weg Jesus hinterher nur gehen, wenn wir die kommende Herrlichkeit und den wiederkommenden Herrn vor Augen haben. So überwinden wir Scham. Und so leben wir selber klar nach Gottes Wort. Und auch wenn wir in den Augen der Welt die Verlierer sind, wissen wir doch, wir sind die Gewinner. Denn bei Jesus ist es umgekehrt. Die scheinbaren Gewinner, die ihr Leben festhalten, die es scheinbar retten und die Welt gewinnen wollen, die verlieren am Ende leider alles. Alles. Und die, die hier etwas, vielleicht sogar alles verlieren, gewinnen am Ende die ewige Herrlichkeit. Und das ist mehr als alles, was wir uns vorstellen können. Die Mitte des Evangeliums ist und bleibt das Kreuz. Darf dieses Kreuz das Fundament unseres Lebens sein? Darf es unser Denken durchkreuzen? Darf es unser Leben prägen? Sodass auch wir das Ziel erreichen, die Frucht des Kreuzes ernten können. Und wir wissen doch, die Frucht ist bei einer Pflanze nicht als erstes da, sondern als letztes. Die wächst aus allem anderen heraus, auch aus allem heraus, was wir hier mit Jesus leben und auch für ihn leiden, wird diese Frucht herauswachsen. Und sie ist das Ziel. Diese Frucht wächst uns zu, wenn sich das Leben und Wirken von Jesus mit unserem Leben und Wirken kreuzt und vereint. Das Kreuz ist die Mitte. Möge es so auch die Mitte unseres Lebens sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, dein Kreuz ist zum Erschrecken. Petrus wollte es verhindern. Und auch wir weichen ihm gerne aus. Aber es ist unsere Rettung. Wir leben davon, dass du ihm nicht ausgewichen bist, Jesus. Und dass du nicht auf Menschen, sondern auf Gott gehört hast. Danke, dass du am Kreuz alles durchgestrichen hast, was uns von Gott trennt. Danke, dass du uns am Kreuz von dem befreit hast, was Gott nicht meint und ehrt. Durch dein Wort und deinen Geist scheide auch uns von aller Sünde. Scheide uns von allem falschen Denken und Leben, dass wir deinen Weg gehen, der zu deinem ewigen Ziel führt. Hilf uns zu unterscheiden zwischen deinem heiligen und verbindlichen Willen und dem, was nur menschlich gut gemeint ist, aber gerade darin von dir wegführt. Hilf uns, dass die Hauptsache wird und ist und bleibt. Und hilf uns zu unterscheiden, welche Leiden wir im Glauben überwinden sollen und welche wir um des Glaubens willen auf uns zu nehmen haben. Wir bitten dich für die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden in vielen Ländern dieser Erde. Sie haben Anteil an deinem Kreuz. Segne sie in besonderer Weise. Und lass deine Herrlichkeit schon in ihr Leben hineinleuchten. Wir danken dir für alles, was in unserem Land gut ist oder noch gut ist. Bewahre uns aber auch davor, dass wir uns von dem, was gut aussieht und klingt, aber es nicht ist, täuschen lassen. Und bereite uns vor auf das, was kommt. Erbarme dich über unser Land, deine Kirche und uns alle. Und wir bringen vor dich auch das Leid und die Situation in der Ukraine, die uns beunruhigen. Bringen dir die Menschen dort, die Gemeinden auch, wo es viele sehr lebendige missionarische Gemeinden gibt. Leite sie in dem, was sie tun sollen, was sie lassen sollen. Sei ihnen gnädig. Wir bitten dich auch für unsere Kinder und andere, die unterwegs sind, um ihnen zu helfen, Unterstützung zu geben. Sei bitte mit deinen Engeln, deinen Boten bei ihnen, dass sie sehen können, was zu tun ist, was zu lassen ist. Gib ihnen Weisheit. Leite sie so, dass sie Boten sein können, des Guten, deines Willens, dass sie ermutigen können, helfen können. Dein Wort wird in Erfüllung gehen, auch die Dinge, die uns daran nicht gefallen. In allem hilf uns, auf dich zu sehen, darauf zu vertrauen, dass deine Erlösung naht. Und hilf uns selber so, Licht dieser Welt zu sein an diesen Stellen, wo du uns hingestellt hast und vollmächtige Zeugen für dich und dein Kommen und dein Reich und deinen Willen. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.